Schön, dass ihr wieder da seid. Herzlich willkommen zurück im Denkraum. Wir haben in der letzten Zeit sehr viel über Führung gesprochen und auch über Kommunikation. Ich möchte das heute in dieser Folge gerne mal ein bisschen ausweiten. Ich möchte mir nämlich mit meinem Gast die Frage stellen, wie wir auf andere Menschen wirken, welche Ausstrahlung wir haben und inwiefern wir diese Ausstrahlung vielleicht sogar beeinflussen können. Dafür habe ich eingeladen eine Charisma-Trainerin. Sie ist Expertin für Körpersprache und unterstützt Menschen dabei, ihre Ausstrahlung auf das, ja, ich sag mal, auf das vielbesprochene nächste Level zu bringen. Und das Ganze macht sie live, allen voran aber online, ist da auf Instagram bekannt geworden als Frau Charisma. Dort dürft ihr gerne mal vorbeischauen. Dort hat sie sehr viele spannende kurze Videos, in denen sie unter anderem zeigt, wie wir durch eine, ja, durch eine bewusste Körpersprache authentisch, selbstbewusst und dann eben auch überzeugend kommunizieren können. Das Schöne ist, ich habe sie kürzlich bei einer Veranstaltung auch persönlich kennenlernen dürfen, habe ihr persönliches Charisma, also live erleben dürfen. Und deshalb freue ich mich umso mehr, dass sie heute hier ist. Herzlich willkommen, Christina Thiessen.
Hi, Hanna. Ja, ich freue mich auch, heute hier zu sein. War super gespannt und freue mich schon, was heute für tolle Worte aus uns beiden herausfließen.
Ich bin auch sehr gespannt. Ich habe jetzt auch noch nicht gesagt, dass du ja auch Autorin bist, seit kurzem. Ein Buch in der Hand, das Charisma-Versprechen. Alle, die uns auf YouTube zuschauen, sehen das hier mal eingeblendet. Und das kam ja in einer so wunderschönen Verpackung hier bei mir an, dass meine Kinder mir natürlich beim Auspacken zugeschaut haben. Und dann haben sie mich gefragt, Charisma, was bedeutet das eigentlich? Und ich habe mir dann gemerkt, wie ich mich schwer getan habe, das zu beschreiben, weil ich es möglicherweise selbst noch gar nicht so durchdrungen habe. Und mein Mann hat dann aus der Ferne gerufen, Charisma, Charisma, er ist Grieche, hat gesagt, das ist ein griechischen Charisma, das ist das Geschenk der Gnade, das ist das Geschenk der Anmut. Also Menschen, die beschenkt worden sind mit diesem Anmut sozusagen. Und deswegen mit der Frage einsteigen, ich hatte dann so bei diesem Begriff des Geschenks, hatte ich so den Eindruck, gibt es Menschen, die sind einfach wirklich beschenkt, die sind charismatisch von Natur aus und die müssen sich vielleicht gar nicht so sehr Mühe geben. Und es gibt andere, die tun sich da einfach wahnsinnig schwer, weil sie vielleicht nicht beschenkt worden sind.
Ja, also die Definition kenne ich auch. Die Gnade Gottes oder Geschenk Gottes wird auch oft gesagt. Ich habe für mich herausgefunden, dass jeder von uns Charisma haben kann. Und in meinen Augen ist das bei uns allen angeboren. Wir haben das alle von Geburt an mitbekommen. Nur dann haben halt einige Glückliche, haben halt das Glück, dass sie durch freiere Erziehung halt sich ausleben konnten. Die haben nicht so negative Glaubenssätze mit aufgenommen oder nicht so viele. Und denen fällt es eben leichter, dieses Charisma abzurufen, weil sie sich trauen, ihre Energie nach außen zu zeigen. Und wiederum andere, da ist das dann vielleicht ein bisschen schwieriger, weil man sich vielleicht nicht so viel freuen durfte als Kind, weil man zum Beispiel diese Sätze gehört hat, ach, so toll ist das jetzt auch nicht, jetzt übertreib doch nicht. Und wenn man das halt immer wieder hört und dann die Energie, es ist ja die Ausstrahlung, Charisma, unsere Ausstrahlung, diese Energie halt immer gedeckelt wird, dann muss man sich erst wieder trauen, die auch wieder nach außen zu lassen. Und für diejenigen kann ich mir dann schon vorstellen, dass es ein bisschen schwieriger ist als für die anderen. Ja.
Du hast es jetzt gerade mit einer Energie beschrieben. Wie würdest du so in deinen Worten, oder kennst du vielleicht sogar einen Menschen, wo du sagst, den kennen wir alle, irgendwie einen Promi oder jemanden, der irgendwie einfach bekannt ist, wo du sagst, boah, das ist jemand, der hat ein ganz tolles Charisma. Und woran würdest du das dann festmachen?
Ja, also für mich ist das immer die Marilyn Monroe oder Princess Diana ist auch so ein Beispiel. Ich kann gar nicht sagen, an was es genau liegt, aber es muss die Energie sein, weil wenn man, es gibt so ein berühmtes Video von Marilyn Monroe, wo sie mit einer anderen Frau diese Treppe hinuntergeht. Ich weiß nicht, ob du es kennst. Und beide sind wunderschön, beide geschminkt, beide haben tolle Kleider an, tolle Haare, also an dem Äußeren liegt es nicht. Die gehen die Treppe hinunter und trotzdem bleibt der Blick auf Marilyn kleben. Und das muss die Ausstrahlung sein, die Art und Weise, wie sie sich bewegt, wie dieses Strahlen einfach, was von ihr ausgeht. Das kann man ja eigentlich gar nicht buchstäblich sehen, aber irgendwie sieht man es halt doch, weil die Augen an ihr kleben bleiben. Und das ist für mich das Charisma.
Und wenn du sagst, die Augen bleiben an ihr kleben, ist das dann etwas Äußerliches? Also etwas, weil in dem Moment hat sie ja noch gar nicht gesprochen. Das heißt, wir können es auf nichts Verbales zurückführen in dem Moment, dass sie besonders klug gesprochen hat oder besonders eloquent ist oder wie auch immer. Wir sehen sie, sie kommt da die Treppe herunter. Viele Menschen sehen wir auch zum ersten Mal. Und dann haben wir diesen Eindruck. Ist mit Schönheit, also wirklich sag mal, einer objektiven Schönheit dann auch verbunden?
Eben nicht nur, weil neben ihr ging ja auch die andere Frau, die auch optisch sehr, sehr wunderschön war. Und trotzdem schaut man halt auf Marilyn, also muss da irgendwas sein. Und das ist für mich die Ausstrahlung. Und das hat viel auch mit den Gedanken zu tun, die wir währenddessen haben. Und aufgrund unserer Gedanken, aufgrund unseres Mindsets spiegelt, passt sich natürlich auch die Körpersprache an, also die Art und Weise, wie wir uns bewegen. Das spielt alles zusammen, Körper und Geist. Und das konnte sie natürlich perfektionieren. Sie hatte da so ihre Tricks, die sie angewendet hat, bevor sie auf die Bühne gegangen ist oder bevor sie dann am Filmset war. Und ich gehe mal davon aus, dass die andere Frau das vielleicht nicht in dem Ausmaß hatte und deswegen anders gewirkt hat.
Jetzt hast du gesagt Tricks. In deinem Buch gibt
Ja.
es ja auch sehr viele Tricks, die größtenteils, das hat mich überrascht und das fand ich einen total spannenden Ansatz, ja eben genau mit dieser Gedankenwelt zu tun haben. Also, dass man einfach sagt, schau mal, wenn du jetzt in den Raum reinkommst, dann lächle doch einfach oder lauf aufrecht. Das hilft vielleicht auch, aber das kann ja auch aufgesetzt wirken, wenn man einfach Dinge lernt, die in Bezug auf unsere Haltung jetzt auch sein können. Was sind die, oder hat Marilyn da diese Tipps geteilt, weil du gesagt hast, sie hat da den.
Ja, also es gibt einen ganz berühmten Trick, den sie immer wieder angewendet hat, und sie hat so eine Art Visualisierung gemacht. Sie hat sich selber gesagt, bevor sie in den Raum gegangen ist, alle in diesem Raum lieben mich und freuen sich, mich zu sehen. Und das sorgt natürlich für eine ganz andere Ausstrahlung, als wenn man zu sich sagt, oh mein Gott, was denken die bloß alle über mich? Sind ja zwei völlig unterschiedliche Ansätze. Und das spiegelt sich natürlich auf die Körpersprache wieder. Es braucht Übung. Ich glaube nicht, dass man das, wenn man jetzt sagt, okay, ich habe morgen einen Auftritt, ich übe das jetzt gar nicht und ich mache das jetzt das erste Mal, dann wird es wahrscheinlich ein bisschen schwierig, sich wirklich da so reinzufühlen. Aber wenn man das halt öfters macht, irgendwann macht es halt einfach Klick und man kann sofort in diese Ausstrahlung kommen, indem man sich diese Gedanken visualisiert.
Ich überlege gerade, wenn sie sagt, alle Menschen lieben mich. Also einerseits ist das ja natürlich nicht wahr, ja, also wahrscheinlich nicht wahr, muss man einfach ehrlich sagen. Und zweitens ja vielleicht auch gar nicht sinnvoll oder erstrebenswert, oder?
Ja, also ich glaube, ich weiß, was du meinst. Du meinst wahrscheinlich, wir wollen, dass alle uns mögen. Das können wir natürlich niemals erreichen. Und das ist ja auch gar nicht Sinn der Sache. Es wird immer Menschen geben, die uns nicht mögen. Es geht einfach in dem Moment darum, dass wir uns selbst so ein bisschen austricksen, um halt die Angst vor Ablehnung loszuwerden. Man kann sich das natürlich auch anpassen, den Satz. Man muss ja nicht genau den nehmen. Man kann sich auch sagen, ich gehe jetzt da rein und entweder, also es gibt Menschen, die werden mich mögen, es wird auch ein paar geben, die mich wahrscheinlich nicht mögen werden, aber das ist völlig okay. Das schmälert jetzt nicht meinen Wert und ich gehe jetzt einfach da rein. Ich glaube, da kann jeder für sich so einen Satz formulieren, der bei ihm dafür sorgt, dass er eben selbstbewusster in den Raum gehen kann.
Das heißt, dieser viel besprochene erste Eindruck ist schon auch wichtig, wenn du sagst, wenn man so in diesen Raum reinkommt und Menschen das erste Mal begegnet.
Ja. Klar, also wenn man jemanden noch nie gesehen hat, dann spielt sich in unserem Film ja in unserem Kopf ja wie so ein Film ab. Das passiert unbewusst und das passiert halt sehr schnell. Wir sehen jemanden und analysieren wie so ein, ich habe das glaube ich im Buch beschrieben, wie so ein Terminator-Blick. Wir scannen quasi alles in Sekundenschnelle ab und bilden uns dann eine Meinung über diesen Menschen, obwohl wir ihn überhaupt nicht kennen, obwohl wir eigentlich gar nicht wissen können, wie er ist. Aber wir müssen uns die äußeren Merkmale eben für unsere Analyse zur Hand ziehen, weil wir ja nicht in den Kopf oder in den Menschen reinschauen können, wie er wirklich ist. Und deswegen ist das Äußere halt auch nicht unbedingt zu vernachlässigen, auch wenn man sagt, das Innere zählt. Aber im ersten Moment haben wir halt nur das Äußere, um uns ein Bild zu machen von einer Person.
Und dieses Äußere, was würdest du da, welche Faktoren würdest du da sehen, die das beeinflussen, diesen ersten Eindruck?
Ja, das ist natürlich, das hat so ein bisschen was mit der Evolution zu tun. Also wir scannen ja erstmal ab, dieser Mensch, den ich nicht kenne, ist der gefährlich für mich oder nicht? Und da schauen wir dann natürlich, lächelt der? Also schaut er erstmal freundlich, ist er mir freundlich gesinnt? Das ist dann natürlich die Mimik. Und schaut er überhaupt mich an? Also, ne, wenn jemand jetzt so grimmig in den Raum kommt, aber er schaut gar nicht mich an, kann ich mich ja entspannen, weil ich bin jetzt nicht derjenige, auf den er gerade zugeht. Also so das Lächeln, der Blickkontakt. Und natürlich auch die Körpersprache, die Hände, weil ich die so zu Fäusten, bin ich gerade wütend und gehe rein, dann muss ich mir vielleicht Sorgen machen, wenn derjenige auf mich zukommt. Oder hat er die Hände versteckt? Das kennt man an Ich habe das immer ganz, wenn jemand an dir vorbeigeht und so einen Kapuzenpulli trägt mit diesen Taschen hier noch. Kapuze auf, Hände in die Taschen. Ich habe direkt ein ungutes Gefühl, wenn jemand so an mir vorbeigeht, weil man halt nicht weiß, was in diesem Pulli alles drin ist. Da könnte ja eine Waffe oder was weiß ich, irgendwas drin sein. Also offene Handflächen, dass man zeigt, hey, ich bin unbewaffnet, ich freue mich. Diese Sachen sind so die wichtigsten, die wir, wo wir schon im ersten Moment sehr, sehr viel ausmachen können.
Das heißt, du würdest schon dafür plädieren, auch ganz bewusst zu sagen, zum Beispiel eine Kleiderauswahl zu treffen, eine bei Frauen vielleicht eine Frisur, das Make-up, also dass das schon bewusste Entscheidungen sind, die darauf Einfluss haben, wie unser Charisma oder unsere Ausstrahlung wahrgenommen wird.
Schon, ja. Also ich merke es ja selber, wenn man sich jetzt, wenn ich mir jetzt einen Zopf mache, so wie du zum Beispiel, die Haare ganz zurück, dann wirkt das natürlich anders, als wenn ich die Haare locker und offen trage. Das ist auch wieder so interessant, weil manchmal, wenn ich zum Beispiel lernen möchte, wenn ich was Neues lernen möchte, wenn ich quasi meine Kompetenz stärken will, mache ich automatisch meine Haare zurück und mache so einen Zopf und das dadurch fühle ich mich nicht nur kompetenter, sondern es sieht halt auch kompetenter aus, als wenn man jetzt vielleicht mit einer Lockenpony-Frisur wohin geht. Und das ist vielleicht auch bei jedem anders, aber für mich sind das so diese Kleinigkeiten, die halt in der Wirkung so einen Unterschied machen können und wo man sich oft nicht bewusst ist, was das eigentlich für einen Unterschied machen kann.
Oh, ich spüre da gerade in mir so einen Spagat zwischen, ich möchte ja ich selbst sein, ich möchte ja, viel besprochene Wort, authentisch sein und gleichzeitig möchte ich ja natürlich auch eine bestimmte Wirkung erzielen. Geht es denn authentisch zu sein und gleichzeitig diese Regeln, sage ich jetzt mal, oder diese Tricks zu beachten? Da irgendwo ein Feld, wo sich diese beiden Dinge treffen?
Ja, also ich kann das voll gut verstehen mit dem authentisch sein. Ich frage dann immer, bist du denn wirklich immer authentisch? Weil, sagen wir mal, die Situation, du musst jetzt heute hier einen Vortrag machen vor 90 Personen. Und wenn du jetzt komplett authentisch wärst wahrscheinlich nervös und am liebsten würdest du vielleicht auch gehen und den Vortrag gar nicht halten. Aber du würdest ja nicht einfach weggehen und sagen, so, ich will eigentlich gar nicht und einfach gehen. Bist du dann unauthentisch, wenn du vorne stehst und trotzdem, obwohl du eigentlich dich ein bisschen unwohl fühlst, dein Bestes gibst und vorne diesen Vortrag hältst? In gewisser Weise sind wir ja dann auch nicht ganz authentisch. Wenn wir immer authentisch wären, wäre das überhaupt nicht angebracht. Authentisch zu sein heißt ja, dass ich, wenn so wie ich mich im Inneren fühle, so gebe ich mich nach außen. Und das machen wir ja gar nicht immer. So würde unsere Gesellschaft ja gar nicht funktionieren, wenn wir immer authentisch wären. Und ich denke, dass wir alle in unserem Alltag verschiedene Rollen haben. Wir haben verschiedene Rollen, die wir einnehmen, sei es als Mama, als in unserer Arbeit, als Ehefrau oder als Freundin. Wir haben immer verschiedene Rollen, reden anders, ziehen uns vielleicht auch anders an. Und wieso kann man sich dann nicht eine bestimmte Wirkung zu eigen machen, ohne dass man jetzt sagt, ich bin dann unauthentisch? Vielleicht ist das einfach ein Teil von mir, der dann in dem Moment nach außen möchte.
Ja, da wird es bestimmt irgendwie Graubereich ist das falsche Wort, aber wo sich diese beiden Eigenschaften oder Fähigkeiten treffen oder dann, dass man sagt, das ist mein Naturell, das ist der Bereich, in dem ich mich wohlfühle. Und es ist aber schon auch ja mein Bestreben, mich anzupassen oder eine bestimmte Wirkung zu erzielen und sich dann so kleine Dinge zu Hilfe zu nehmen. In einem gewissen Maß hätte ich jetzt so gesagt, so vom Gefühl her. Weil jetzt so in eine andere Richtung zu gehen, zu sagen, wenn ich immer einen Zopf getragen habe und mich einfach wohlfühle mit geschlossenen Haaren als Frau zum Beispiel, dann zu sagen, ja, aber mit offenen Haaren hat man eine bestimmte Wirkung, dann zu sagen, nur deshalb trage ich jetzt meine Haare in bestimmten Situationen offen, das kann ja auch eine Unsicherheit auslösen. Also so, dass man sagt, oh Gott, und dann wirke ich überhaupt nicht mehr charismatisch, weil ich bin nicht mehr ich selbst und denke, das.
Das war ja nur ein Beispiel mit den Haaren. Also man muss die Haare jetzt nicht aufmachen, damit man eine bestimmte Wirkung erzielt. Man kann das natürlich alles so in seinem eigenen Maße machen, wie man sich eben wohlfühlt. Man kann auch kompetent und stark wirken mit einem Zopf oder mit offenen Haaren. Das ist für jeden, da muss man sich halt selber mit wohlfühlen, wie du schon sagst. Und das ist ja auch immer nicht nur ein Signal. Das sind ja verschiedene Signale, die eine Rolle spielen, wie wir wirken. Es sind nur allein durch die Haare werden wir nicht kompetent oder inkompetent wirken. Da kommen noch ganz viele andere Sachen mit dazu. Ja.
Was für Bereiche hat denn das Charisma? Also jetzt haben wir irgendwie eine Körperhaltung oder vielleicht auch die Äußerlichkeit, dass man irgendwie ein Erscheinungsbild hat, das eher wohlwollend oder wohlwollend ist das falsche Wort, aber wie würdest du sagen, angebracht für den Anlass oder gepflegt oder also das Äußere in irgendeiner Form und dann zu sagen, jetzt kommen aber vielleicht noch andere Eigenschaften dazu, wie eine Freundlichkeit oder eine Offenheit oder interessiert sein am anderen. Also ich kann mir vorstellen, dass Charisma, also das Äußere abdeckt natürlich und dann aber auch noch weitere Dinge dazukommen.
Ja, also ich würde immer sagen, das Äußere, also jetzt zum Beispiel besonders schöne Kleidung oder Make-up oder toll gemachte Haare, würde ich sagen, sind so der kleinste Teil. Das könnte man auch weglassen. Ich sag immer, das Wichtigste ist, dass wir freundlich gegenüber unseren Mitmenschen sind. Dieses, dass ich bin da, ich höre dir zu, dass die Präsenz da ist, dass wir wirklich da sind und unserem Gegenüber zeigen, ich sehe dich. Das wirkt halt extrem, weil man das so selten heutzutage auch bekommt, dass wirklich jemand da ist, der dir komplett zuhört, der seine ganze Energie quasi auf dich richtet. Und wenn das mal jemand macht, dann ist das so, oh wow, krass, okay, fühlt sich gerade schön an, ungewohnt, aber schön. Und das Äußere, das ist halt so zweitrangig. Ich sag schon, dass man gepflegt sein muss, weil Ungepflegtheit, das sieht man halt auch und dann fühlt sich das Gegenüber vielleicht wieder nicht wohl. Also gepflegt sein schon, aber Make-up brauchst du nicht. Du brauchst auch keine Locken und du brauchst keine super schöne Kleidung. Also das ist alles nicht so wichtig, wie wirklich, dass wir einfach da sind in dem Moment. Das ist viel, viel wichtiger.
Das ist ja auch der Untertitel deines Buches, der heißt, So wirst du endlich gesehen, gehört und ernst genommen. So, also jetzt, nachdem ich dein Buch auch gelesen habe, so verstehe ich dich ein bisschen, dass das Charisma dadurch zustande kommt, dass bei anderen Menschen ein bestimmtes Gefühl ausgelöst wird. Und zwar eben genau dieses Gefühl, ich werde hier gehört, ich werde gesehen, ernst genommen, ich werde wahrgenommen. Und das kommt eben durch die Freundlichkeit, es kommt durch ein offenes Zugehen auf Menschen, es kommt durch Fragen stellen, durch Zuhören, durch
Ja.
interessiert sein an anderen Menschen. Und wenn das dann gepaart ist, wie du sagst, durch ein entsprechendes Äußeres und gar nicht im Sinne von objektiv schön sein, sondern einfach zu sagen, ich gebe mir Mühe, einfach aufgeschlossen zu wirken, ob das dann ein freundliches Gesicht ist oder einfach eine freundliche Körperhaltung, also so etwas Spannendes, oder?
Genau, das meinte ich. Ja, ich gebe mir Mühe, offen zu wirken. Und da könnten jetzt auch schon wieder manche sagen, wenn ich aber keine Lust habe. Aber ich finde, wir sind ja soziale Menschen. Wir sind soziale Wesen. Wir sind auf ein soziales Miteinander angewiesen. Und Charisma heißt auch immer, dass wir an unseren Mitmenschen interessiert sind. Und wenn wir uns normal in einer Situation befinden, wo wir jetzt wissen, wir gehen zu jemandem, wir müssen jetzt, sei es eine Präsentation, ein Vorstellungsgespräch oder einfach nur eine Unterhaltung, dass wir dann eben mit der Einstellung auch da reingehen, ich habe gerade Lust und ich bin interessiert und ich bin schon gespannt, was das für ein Mensch ist, der jetzt dann mir gegenüber sitzt und ich möchte möglichst viel erfahren. Dann wirken wir schon ganz anders.
Ja, du hast gerade eine spannende Situation angesprochen. Ich glaube, die kennen wir auch alle, dass wir in manchen Situationen gar nicht charismatisch sein wollen, beziehungsweise dass wir Gesprächspartner haben, die nerven uns vielleicht sogar, ja, wo wir sagen, der textet uns eh nur zu, ich will jetzt nicht auch noch freundlich sein und den auch noch füttern mit Fragen, ich will eigentlich den eher einbremsen. Wie gehen wir in solchen Situationen vor? Hast du einen Tipp?
Ich habe dazu ganz viele Videos auf meinem Account tatsächlich, wie man so zum Beispiel jemanden, ganz oft haben wir das Problem, dass wir unterbrochen werden, dass wir etwas sagen und dann grätscht einfach jemand rein und wir können unseren Satz gar nicht zu Ende bringen. Also das ist so ein ganz häufiges Phänomen von solchen Menschen, die halt ganz viel sprechen. Und da kommt es dann wieder auch auf Selbstbewusstsein an, auf den Mut, den wir selber haben, um zu uns zu stehen. Natürlich ist die eine Seite, wir haben jetzt nur über die Sympathie gesprochen, über die Warmherzigkeit gegenüber Menschen, aber die andere Seite zählt natürlich auch, dass wir uns dabei nicht vergessen. Und da dürfen wir uns dann auch immer wieder sagen, okay, meine Zeit ist auch wertvoll, ich muss mir nicht 10 Minuten lang einen Monolog anhören, ohne auch was zu sagen. Ich darf mich auch beteiligen. Und da kommt die können wir die Körpersprache mal ganz schön nutzen. Und wenn wir jetzt was sagen, das ist mein Lieblingstrick mit der Hand. Wenn ich gerade was sage, und das ist ganz wichtig, und ich will jetzt, dass mein Gegenüber auch zuhört, dass er das bis zum Ende hört und mich nicht unterbricht, dann kann man halt die Hand so dabei hochheben. Spätestens, wenn man merkt, er macht gerade den Mund auf und er will reingrätschen und man ist aber noch nicht fertig, dann macht man kurz so und redet weiter. Und das wirkt halt viel stärker, als es ein Wort kann, weil Körpersprache wirkt immer, weil es schon älter ist als unser gesprochenes Wort, wirkt es halt nochmal stärker. Dann macht man einfach so und redet weiter. Und dann sorgt es meistens dafür, dass man seinen Satz auch zu Ende sprechen kann.
Ist das, und das ist jetzt eine Frage eher in Richtung deiner Erfahrung, deiner persönlichen Erfahrung, ist das etwas, das uns Frauen häufig passiert, dass wir unterbrochen werden oder vielleicht gar nicht erst zu Wort kommen?
Ich würde es jetzt nicht sagen, dass es da deswegen ist, weil wir Frauen sind, sondern ich glaube, dass wir Frauen eher in der Hinsicht vielleicht erzogen wurden, dass wir uns eher zurückhalten sollen, dass wir vielleicht nicht so viel reden, sondern mehr zuhören sollen. Und dass es vielleicht deswegen eher kommt, aufgrund dessen, was wir denken, dass wir vielleicht nicht so viel zu sagen haben und dass deswegen uns öfters passiert.
Ich frage deshalb, weil ich mir in letzter Zeit doch einige Gedanken mache, so über über das Frausein, auch in unserer Gesellschaft und auch jetzt Führungspositionen und einfach Frauen, die Einfluss haben möchten, die sich beteiligen möchten an der Gesellschaft und die dann oftmals, das habe ich eben häufig erlebt, dann möglicherweise gar nicht gehört werden oder gesehen werden, weil sie möglicherweise ein anderes Geschlecht haben oder weil sie eben als Frau vielleicht auch gar nicht so ernst genommen werden, sage ich jetzt mal. Und da überlege ich immer, was kann denn noch für Frauen eine hilfreiche, ich will es gar nicht Strategie nennen, aber vielleicht muss es das ja auch sein, um sich da noch selbstbewusster zu zeigen, auch in Runden vielleicht mit sehr starken Persönlichkeiten. Und die starken Persönlichkeiten müssen ja nicht zwingend Männer sein, es gibt ja auch sehr starke Frauen, dass man sagt, wenn man jetzt selbst vielleicht nicht ganz so extrovertiert ist und so es so einfach hat, sich auch in der Gruppe zu Wort zu melden, was wir da uns einfach noch aneignen können, dass wir sagen, dass wir auch in Gruppen bestehen und dass wir einfach nicht untergehen. Das ist so mir so wichtig.
Also ganz häufig startet das ja in Gruppen zum Beispiel schon damit, dass wenn ganz viele sprechen und wir selber nicht zu Wort kommen, dass wir halt anfangen, uns auch klein zu machen. Vielleicht auch so ein bisschen, was hat es mit Scham zu tun? Ich habe vielleicht schon versucht, was zu sagen und es hat aber keiner reagiert. Und dann schäme ich mich so ein bisschen dafür und mache mich halt klein. Und wenn wir uns klein machen, dann werden wir natürlich noch mehr übersehen, als wir es so schon sind. Und ich sage immer, im ersten Schritt ist es, dass du dich weiterhin groß machst. Mach dich nicht klein, bleib groß. Stell dich gerade hin, halte Blickkontakt, stell vielleicht auch Blickkontakt mit jemandem aus der Gruppe her, der vielleicht auch mit jemandem, der gerne viel spricht. Halte den Blickkontakt, damit er dich schon mal im Visier hat. Da gibt es so einen Trick, den habe ich mir von Stefan Werra abgeguckt, erzählt er manchmal. So die Flagge nennt er das, dass du mit deiner Hand einfach mal so ein paar Bewegungen machst. Auch wenn du nur einmal durch die Haare gehst und wieder zurück, aber so, dass es so aussehen würde, als wolltest du was sagen. Und somit schon mal die Aufmerksamkeit von demjenigen bekommst, der viel redet. Und dann wird derjenige vielleicht ab und zu mal gucken, aber du sagst nichts. Aber wenn du dann wirklich was sagen willst, dann hast du die Aufmerksamkeit schneller, weil du durch deine Körpersprache schon gezeigt hast, dass du da bist und dass du dich nicht versteckst. Das hat natürlich auch viel mit, man muss sich überwinden, das wirklich zu machen, weil man wird ja dann auch gesehen. Und genau, aber wenn man das übt, dann schafft man das.
Also es spricht vieles dafür. Alles, was du beschrieben hast, ist ja, dass man wirklich proaktiv etwas tut. Also von allein wird man ja in den seltensten Fällen gesehen, weil wie du selber auch beschrieben hast, die Menschen haben ein großes Bedürfnis, von sich selbst zu sprechen, sich selbst vielleicht auch in den Vordergrund zu stellen, je nachdem, was für ein Typ man ist. Also man braucht schon auch ein proaktives Verhalten im Sinne einer Körpersprache, dass ich mich irgendwie kenntlich zeige oder dass ich tatsächlich mit Worten einfach auch mal mich traue. Darüber mache ich mir in letzter Zeit Gedanken, einfach auch mal mich traue, andere Menschen zu unterbrechen. Obwohl ich ja so die Einstellung habe, zu sagen, Menschen zuzuhören, interessiert sein und sie ausreden lassen. Nur, du sagst auch zu Recht, man muss auch auf sich selbst achten. Und wenn man noch zugetextet wird, weil man eben so den anderen so viel Raum schenken möchte, ist es da vielleicht dann auch mal angebracht zu sagen, darf ich dich an der Stelle gerade mal unterbrechen? Ich möchte da gern selbst was beitragen.
Ja, genau. Und ich habe die Erfahrung gemacht bei solchen Menschen, die wirklich viel sprechen und man selber vielleicht nicht so zu Wort kommt, dass sie es einem gar nicht übel nehmen, wenn man sie auch mal unterbricht. Also so mache ich das mittlerweile nämlich immer, wenn ich merke, jemand quatscht und quatscht und quatscht und quatscht und ich höre zu und denke, jetzt hätte ich aber mal was dazu zu sagen, was auch interessant sein könnte. Ich habe mir einfach angewöhnt, in dieser kurzen Sekunde, wo die Luft holen, einfach zu sprechen. Und ich habe gemerkt, das stört die gar nicht. Die bemerken das gar nicht, dass ich das mache. Für die ist das normal. Dann hören die mir zu und dann quatschen sie halt weiter. Also, ne? Aber so kann man es halt auch schaffen, sich Gehör zu verschaffen. Weil ganz oft, die meint es ja nicht mal böse in vielen Fällen. Man ist so in diesem Tunnel und man hat vielleicht zu Hause nicht so die Möglichkeit, sich mitzuteilen. Vielleicht hat man nicht unbedingt einen Partner, der viel zuhört oder auf der Arbeit wird nicht zugehört. Und da kommt natürlich alles raus, wenn dann mal jemand da ist, der zuhört. Und deswegen darf man es oft auch nicht böse nehmen. Und dann einfach mit ein bisschen Verständnis und ja, dann klappt das schon.
Ach schön. Jetzt, ich überlege gerade, Marilyn hat ja gesagt, alle Menschen lieben mich. Das war so ihre Denkweise, dass sie dann auch irgendwie ermutigt hat, dann auch zu bestehen vor so einer Gruppe. Es wird zwar wieder Menschen geben, auch wenn ihr das jetzt vielleicht geholfen hat, wird es ja trotzdem Menschen geben, die nicht nur uns vielleicht nicht mögen, sondern die uns vielleicht sogar verbal angreifen. Also die dann einfach auch so richtig in die Vollen gehen und dann richtiger Widerstand kommt, sage ich jetzt mal. Du
Ja.
beschäftigst dich ja auch so mit der Frage des souveränen Auftretens. Also in diesem Zusammenhang des Charismas ist es ja auch die Frage, wie kann ich souverän vielleicht auf so etwas reagieren? Ich habe die Erfahrung gemacht, dass gerade Frauen sich in solchen Situationen schnell aus der Ruhe bringen lassen und ganz unsicher werden und dann eher noch kleiner werden, anstatt diesem Angriff, nenne ich es jetzt mal. Das muss ja nicht immer was Dramatisches sein, aber eine Kleinigkeit. Das kann ja nur so ein Seitenhieb sein. Schafft man es da zu bestehen, sage ich mal, und dann nicht so in sich zusammenzusinken?
Du sagst es schon, in sich zusammenzusinken. Das heißt, wenn jemand so etwas zu uns sagt, wir machen uns klein. Und wenn man sich da bewusst macht, und da kommt es auch wieder darauf an, dass wir das wirklich zu Hause üben, 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 üben und nicht erst, wenn es passiert. Wenn wir uns da bewusst machen, dass wir uns eben, wenn wir merken, wir machen uns klein, dann wieder groß machen. Wenn wir mit unserem Körper signalisieren, ich bin gerade gar nicht in Gefahr, der leitet das ans Gehirn weiter, dann können wir wieder denken. Weil bei so einem Angriff schaltet ja unser Gehirn aus. Wir können da gar nicht mehr logisch denken, weil das ist für unseren Körper oder für uns fühlt sich das so an, als würde gerade ein Säbelzahntiger auf uns zulaufen, auch wenn das nur ein blöder Kommentar von einem Arbeitskollegen ist. Und wenn so ein Säbelzahntiger auf dich zuläuft, dann hast du keine Zeit, dir einen logischen Plan zu überlegen, wie du ihn jetzt fertig machst, sondern entweder rennst du weg, du stellst dich tot oder du greifst ihn an. Und ich glaube, ich wäre damals so jemand gewesen, die wahrscheinlich eher einfach erstarrt wäre und nicht wegrennen und auch nicht angreifen würde. Und für mich hat sich halt die Technik bewährt, in solchen Momenten mich einfach groß zu lassen und erstmal zu atmen und meinem Körper mitzuteilen, ey, es ist gerade kein Angriff, du kannst dich beruhigen. Und das passiert, das kennen wir schnell. Das hört sich jetzt so lang an, als wäre das so ein ewig langer Prozess, der minutenlang dauern würde. Aber wenn wir uns groß machen und unserem Körper signalisieren, hey, es ist alles in Ordnung, wenn du möchtest, setz ein ganz leichtes Lächeln auf, dann sendest du noch mehr dieser Stoffe in dein Gehirn. Kurz durchatmest, 2, 3 Sekunden wartest, dann wird dir irgendwas einfallen. Und wenn du nur fragst, wieso denkst du das? Man kann ja auch einfach eine Frage stellen. Man muss keinen coolen Spruch unbedingt kontern. Das ist die Strategie, die bei mir funktioniert, weil ich bin halt auch nicht die, die sofort einen coolen Spruch parat hat. Das wären wahrscheinlich die, die mit dem Speer auf den Tiger dann losgegangen wären. Ich muss halt eine andere Strategie für mich finden und viele Frauen haben das und für mich hat sich das bewährt. Kurz still sein, durchatmen und dann einfach, und wenn es nur ein Warum die Frage ist, ohne direkt einen coolen Spruch parat zu haben.
Also hältst du auch nicht so sehr viel von Schlagfertigkeit und von so Sprüchen, die man vielleicht auch auswendig lernt und in solchen Momenten dann parat hat?
Ich find's cool, wenn es jemand kann, solange es den anderen nicht verletzt. Ich habe für mich gemerkt, ich bin's halt nicht. Ich habe diese coolen Sprüche nicht direkt parat. Ich brauche für mich eine andere Strategie. Und ich hatte Menschen bei mir im Coaching, die mir erzählt haben, dass sie sich Sprüche aufgeschrieben haben. Das war dann Lehrerin, die hat sich Sprüche auf Karteikarten geschrieben. Und sie sagte, sie hat sich total unwohl damit gefühlt, weil es in diesen Momenten, wenn dein Hirn aussetzt, dir die Sprüche ja auch gar nicht mehr einfallen, wenn du sie einfach auswendig gelernt hast. Und da müssen wir halt wirklich erstmal gucken, wie können wir uns denn jetzt beruhigen, damit wir wieder denken können.
Ah, ich überlege gerade, wo ist die Grenze? Also ich meine, man bekommt ja hin und wieder blöde Sprüche irgendwie an den Kopf geworfen und auch vielleicht mal inhaltliche Einwände. Das ist ja alles völlig in Ordnung. Ich überlege, wo müssen wir da eine Grenze ziehen und wo passt dann es nicht mehr, Fragen zu stellen? Ich habe jetzt gestern ein Video gesehen online, das war eine Erinnerung, ist gar nichts Aktuelles, wo eine Schiedsrichterin meine sogar in der Bundesliga, also in irgendeiner deutschen oder europäischen Liga, hat die ein Spiel gepfiffen und eine Entscheidung getroffen, die dem Fußballspieler nicht gefallen hat. Und der hat daraufhin zu ihr gesagt, sie soll doch wieder zurück in die Küche gehen, da ist sie besser aufgehoben. Das hat natürlich, wurde damals geahndet, natürlich, einige Spiele musste der pausieren. Aber wenn man jetzt in so einer Situation fragt und gar nicht jetzt auf dem Fußballplatz, aber man wird wirklich angegriffen, dann zu fragen, ja, wie meinst du das jetzt oder warum denkst du das? Also wo ist die Grenze? Wo muss man Grenzen ziehen und dann auch sagen, jetzt verlasse ich das Gespräch vielleicht oder ich muss Stellung beziehen?
Kann ich verstehen, was du meinst? Ich würde dann, ich plädiere in dem Fall immer auf ehrlich sagen, was man denkt. Und wenn man halt sagt, du hast gerade eine Grenze überschritten, wenn es nur dieser Satz ist, der bringt ja dann auch schon was. Wenn man einfach sagt, du hast gerade eine Grenze überschritten, fertig. Aber mit dem Ton auch. Nicht, ja, du hast gerade eine Grenze überschritten, sondern wirklich in dem Ton und groß bleiben, mit klarer Stimme. Das einfach zu sagen, was man dann in dem Fall auch denkt. Das ging gar nicht. Wenn
Ja.
es so ist. Das, was man gerade hat, es muss nicht die perfekte Antwort sein. Wir denken das immer. Unser Ego will das, dass wir die perfekte Antwort liefern.
Ja.
Aber warum nicht einfach das genauso darstellen, wie es gerade ist? Du hast gerade eine Grenze überschritten.
Ja, und ich glaube, die Aufgabe ist es für uns selbst zu verstehen, wo diese Grenze liegt. Also das zu sagen, auf der einen Seite ja, aber dafür müssen wir ja auch erstmal das Verständnis haben, dass diese Grenze überschritten worden ist. Und ich mache so die Erfahrung, dass gerade Frauen manchmal denken, ah ja, gut, er hat es jetzt vielleicht nicht so gemeint oder ja, das war jetzt nur so ein Spruch. Und dass man da vielleicht noch ein bisschen früher auch aufzeigt, hör mal zu, das Gespräch läuft gerade in eine ganz eigenartige Richtung. Und das vielleicht noch auch noch ein bisschen früher und nicht erst zu warten, bis dann wirklich so eine Grenze erreicht ist, sondern also gibt es wahrscheinlich keine Regel dafür, aber ich habe den Eindruck, dass wir uns da auch mehr trauen dürfen und mehr. Ohne jetzt zu sagen, das finde ich auch schwierig, diese politische Korrektheit, dass man gar nichts mehr sagen darf. Das ist das andere Extrem, sage ich mal, aber dass man sich irgendwo in der Mitte trifft und sagt, wir dürfen schon noch Späßle miteinander machen und das darf auch mal einen kleinen Seitenhieb geben, aber dann auch wirklich ganz konkret zu sagen, wo die Grenze liegt. So.
Ja, genau. Da muss man natürlich auf sein Gefühl hören, wo es bei einem selber anfängt, wo man sich sagt, okay, irgendwie hat mir das jetzt, gefällt mir das gerade nicht mehr, in welche Richtung das läuft. Und dass man dann auch zu sich sagt, ich darf das auch sagen, ich darf das ansprechen. Ich hatte zum Beispiel vor kurzem ein Interview, wo ich genau dieses Gefühl hatte und wo ich ein ganz komisches Gefühl hatte, wie die Fragen gestellt wurden und das Gespräch hat sich einfach nicht gut angefühlt. Und das habe ich dann auch angesprochen. Und dann hat sie sich noch entschuldigt und gemeint, es wäre gar nicht so gemeint, dass es jetzt rüberkam, war ihr gar nicht so bewusst. Und dann war es okay. Aber ich habe halt für mich gesagt, hey, ich spreche es jetzt an, weil sonst mache ich mir die ganze Zeit Gedanken während des Gespräches. Das ist wie so ein kleiner Stein, den man in sich drin hat, wenn es aufkommt. Und wenn man den nicht wegmacht, dann wird der immer größer und immer größer und immer größer. Und irgendwann reicht es einem dann. Und dann nimmt man diesen Stein und will den so werfen. Weißt
Ja.
du, wo man dann sagt, so jetzt reicht's mir. Und dein Gegenüber hat gar nicht mitgekriegt, dass dich überhaupt was gestört hat. Und du bist dann so, hä, wo ist denn die denn jetzt auf einmal? Deswegen, solange dieser Stein noch klein ist, direkt ansprechen, dann kann man ihn ganz leicht aus der Welt schaffen.
Ja. Ich habe noch eine Frage, die liegt mir die ganze Zeit auf der Zunge in Bezug noch auf Frauen. Arbeitest du nur mit Frauen zusammen oder sind das ist bunt gemischt bei dir?
Ich arbeite jetzt nicht so viel eins zu eins, sondern ich habe ja eher meinen Online-Kurs
Ja.
und da muss ich schon sagen, dass über 90% Frauen dabei sind. Also es sind auch einige Männer, sind die viele, aber hauptsächlich Frauen.
Weil ich so mir selbst die Frage stelle und das auch immer wieder beobachte, wenn jetzt eine Frau eine besondere Ausstrahlung hat oder ein besonderes Charisma, dann beobachte ich, dass genau diese Mechanik oder diese Idee zutage kommt, die du vorhin beschrieben hast, dass man für andere Menschen auch eine Gefahr darstellen kann. Ja, also so dieses Scannen, das muss jetzt nicht nur der erste Eindruck sein, aber da kommt jemand Frau, man scannt die oder denjenigen und überlegt sich, ist das eine Gefahr für mich oder nicht? Und oftmals ist dieses Thema Gefahr ja gerade jetzt bei Frauen auch in der Form interpretiert, so beobachte ich das, dass man sagt, die sieht vielleicht besonders gut aus, die ist besonders klug, die ist besonders freundlich und sich das dann und dann vielleicht Vergleiche anstellt und man dann durch das Charisma möglicherweise gar nicht mehr das erzielt, was man erzielen möchte, nämlich dass man Verbindungen zu Menschen aufbaut, dass man eine besondere Wirkung hat. Und dann entsteht häufig Neid. Also das sehe ich bei Frauen, die erfolgreich sind, über die dann auch schlecht gesprochen wird, wo ich mir oftmals frage, warum denn eigentlich? Also ist da eine Konkurrenz oder ist es Neid oder ist es wirklich etwas, was sachlich begründet ist? Und oftmals merke ich, dass da so innere Widerstände unter Frauen da sind. Ich weiß nicht, beobachtest du das auch? Und wenn ja, was für Möglichkeiten hat man da auch als Frau zu sagen, ich beuge dem ein bisschen vor oder ich schaffe da halt eine Verbindung zu anderen, anstatt Neid auszulösen?
Tatsächlich, also aus eigener Erfahrung kann ich es jetzt gar nicht sagen. Zu mir sind immer alle sehr nett und alle sehr freundlich und ich versuche auch immer zu allen nett zu sein. Ich kann mir halt vorstellen, dass es vielleicht helfen könnte, wenn man jetzt eine besonders attraktive Frau ist und man ist sich dessen bewusst. Man soll sich ja auch nicht verstecken, darum geht es ja auch gar nicht, sondern man soll schon gerne zeigen, was man hat. Dass man vielleicht in einem Raum, wo ich jetzt sage, es sind beide Geschlechter anwesend, vielleicht zuerst zu den Frauen geht und erstmal zeigt, hi, ich bin Christina und ich bin nett und ich bin freundlich und diesen Zusammenhalt vielleicht so ein bisschen mehr stärkt. Weil ich kann mir vorstellen, dass man sich dann vielleicht schwerer machen würde, wenn man vielleicht sich zuerst bei dem anderen Geschlecht vorstellen würde, weil es dann vielleicht wirklich ein bisschen noch negativer wirken könnte. Weißt du, wie ich das meine?
Ja. Dass
So
man
dieses
ist so.
Genau, dieses Konkurrenzdenken vielleicht so ein bisschen, das verstärkt das vielleicht. Ich kann mir vorstellen, dass es daher kommt, so ein Konkurrenzdenken vielleicht so ein bisschen. Und das verstärkt es halt. Aber wenn man dann zu den Frauen direkt geht und hey, na, ich freue mich schon, wird ein cooler Abend und so, ich glaube, damit kann man schon viel wegmachen. Ja.
Dann auch, wo du jetzt gerade sprichst, kommt mir das, das hast du in deinem Buch auch beschrieben, dass man auch ein bisschen von den eigenen Fehlern ist jetzt vielleicht das falsche Wort, aber von den eigenen Dingen spricht, die man halt nicht so gut kann, wo man selbst auch erscheitert, wo man struggelt, also dass eben dieses Bild von einem perfekten Menschen, das man vielleicht ja auch unbewusst vielleicht ja, aufrechterhält oder fördert, indem man sich mit dem Thema Charisma beschäftigt, ja, und indem man sagt, ich möchte eine bestimmte Ausstrahlung haben. Natürlich legt man dann viel Fokus darauf, auf die positiven Aspekte des Äußeren und der Kommunikation. Und dann kann es möglicherweise den Anschein haben, dass da jemand daherkommt, der ja so perfekt ist, der dann plötzlich gar nicht mehr nahbar ist.
Da muss man nicht machen, aber da fällt mir jetzt so zum Beispiel, kennst du das, wo das Video von der Jennifer Lawrence, die beim Oscar die Treppe hochstolpert?
Ja.
Also in meinen Augen ist sie so eine wirklich charismatische Frau und in dem Moment, wo sie da so stolpert, macht sie das so menschlich und ich habe das Gefühl, dass es kaum jemanden gibt, der sie nicht mag, oder? So diese Fehler, man muss jetzt nicht stolpern oder so, aber sich, wie du schon sagst, einfach zu trauen, auch mal zu zeigen, wenn man halt was nicht so gut kann. Ja, ich glaube, macht schon viel aus.
Und es wird natürlich in der Welt, in der wir leben, ich meine, du bist ja da auch zu Hause sozusagen in dieser Online-Welt, ist das natürlich besonders schwierig, weil, ja, also zum einen weiß ich nicht, ob es die Menschen wirklich sehen wollen, ob das wirklich dann so einen großen Mehrwert hat, dann zu sagen, oh, ich hatte jetzt da ein Projekt, das ist total misslungen und das dann darüber zu sprechen, weiß ich nicht, ob das interessant ist für Menschen. Und dann auch zu sagen, traue ich mir das zu, dass ich darüber spreche oder schadet es meinem Ruf? Ich glaube, das sind so Fragen, die man sich ja dann schon stellt, oder?
Ja, schon. Ich hatte das zum Beispiel, als ich mein Buch geschrieben habe, da war ich eine ganze Zeit lang offline, weil ich einfach diesen Fokus brauchte, um überhaupt die Zeilen auf Papier zu kriegen. Und ich hatte natürlich auch so ein schlechtes Gewissen und klar habe ich mir auch gesagt, die denken jetzt bestimmt, ich bin total schwach, weil ich es nicht beides gleichzeitig schaffe. Also online zu sein, Content zu drehen und ein Buch zu schreiben, wo andere das natürlich irgendwie gefühlt mit Links schaffen, alles gleichzeitig zu machen. Und ich habe mich dann einfach getraut und habe halt auch ein Video gemacht, wo ich das so ein bisschen erzählt habe, dass ich halt den Fokus brauchte und dass ich deswegen nicht online war. Und die Reaktionen waren durchweg positiv. Es gab nicht einen blöden Kommentar. Also diese Ehrlichkeit, dieses authentisch sein, das mögen die Leute. Deswegen kann man sich ruhig trauen, das auch mal zu sagen, wenn man vielleicht was nicht so gut kann, wie ich in dem Fall, nicht beides gleichzeitig.
Und das würde auch auf das Charisma-Konto einzahlen, meinst du?
Ja, auf jeden Fall. Ja.
Was sind denn für dich vielleicht noch abschließend die Gründe, sich mit diesem Thema zu beschäftigen? Was ist denn für dich, wo du sagst, wenn man sich mit Charisma beschäftigt und vielleicht auch so ein bisschen auf die eigene Ausstrahlung und auf die eigene Wirkung bedacht ist, was wird im Leben da möglich? Was hat das für Benefits?
Das fängt beim ersten Eindruck an. Ich nehme mal das Beispiel Vorstellungsgespräch. Da sind zwei Bewerber und sagen wir mal, beide haben die gleichen Noten, gleiche Voraussetzungen. Also der Background ist alles eins zu eins gleich. Und die sind dann im Gespräch und der eine ist charismatisch, der ist sympathisch, der passt gut ins Team, weil er zeigt, dass er kommunikationsfähig ist, dass er gerne dazugehören möchte. Also er kann mit seiner Ausstrahlung punkten. Und der andere setzt eher auf seine Kompetenz, redet so, dass er wirklich darauf setzt, ich kann das, ich habe das gelernt, ich bin so und so, aber hat halt nicht diese sozialen, hat nicht dieses Charisma. Wen stellt man dann ein? Natürlich wahrscheinlich den, der mehr Charisma hat, weil am Ende arbeitet derjenige da dann in dem Unternehmen und natürlich muss der auch mit den anderen Mitarbeitern zurechtkommen. Auch als Führungskraft brauchst du Charisma, um deine Mitarbeiter führen zu können. Da ist es halt einfach für so gut wie jede Lebenslage brauchen wir es. Charisma hat viel mit Kommunikation zu tun. Kommunizieren müssen wir immer, wenn wir mit anderen Menschen zu tun haben.
Ja, also sowohl für das berufliche Weiterkommen als auch für das Private. Also ich überlege mal, was ist dann das Übergeordnete? Weil ja, wenn ich jetzt besser wirke in einem Vorstellungsgespräch und dann bekomme ich vielleicht den Job, wofür brauche ich denn den Job? Das geht um eine persönliche, also um die Entwicklung auch von uns selbst, habe ich so den Eindruck. Also, dass man vielleicht selbst näher kommen, dass man selbst weiterkommt, dass man sich entwickelt und dadurch auch vielleicht Teil oder weiß ich nicht, ich stelle mir das auch so vor, dass man eben eine Zugehörigkeit entwickelt in dem Sinne, dass wenn man sich für neue Gruppen auch von Menschen öffnet, ja, durch den Smalltalk, dass man sagt, ich traue mich dazu zu gehen, dass man sich einfach ein größeres Netzwerk erschließt und dadurch eben eine Gemeinschaft auch aufbaut, die einen im Leben trägt, so.
Genau. Ja, man bleibt einfach im Gedächtnis und man unterschätzt ganz oft, inwieweit andere Menschen dir helfen können auch. Also man sagt mal, ich brauche keine anderen Menschen, ich schaffe das alles alleine. Aber warum muss ich es alleine machen, wenn ich doch auch viele Menschen habe, die in bestimmten Situationen dann einfach an mich als erstes denken und nicht an den, einfach weil ich durch mein Charisma im Gedächtnis geblieben bin. Es ist dieses Vitamin B, wie es manche nennen, ja, man kann nicht halt so sein eigenes Netzwerk aufbauen. Das hatte ich erst letztens. Ich war in einem Live, dort hat mich jemand gesehen, ihr hat mein Charisma gefallen und sie hat mich angeschrieben und dann war ich bei ihrem Podcast und so zieht sich das halt weiter, obwohl ich halt das gar nicht darauf angelegt hatte.
Ja.
Und das sind halt dieses Netzwerken, wie du sagst, die Kommunikation mit anderen.
Was sind denn, jetzt hast du dein Buch geschrieben, das Charismaversprechen. Was sind, ich kann mir vorstellen, nach so einem Großprojekt, also das ist es ja, glaube ich wirklich, du hast selber gesagt, du hast dir da Fokuszeit dafür genommen, jetzt hat man so ein großes Projekt abgeschlossen. Was sind so deine nächsten Pläne? Was wünschst du dir noch für deine berufliche Zukunft?
Ja, da bin ich gerade am Überlegen. Also, ich habe ja jetzt schon einen Online-Kurs für Frauen, der auch genau diese Themen beinhaltet, wie wir sichtbar, sympathisch, selbstbewusst werden. Und ich würde, glaube ich, gerne jetzt auch noch ein Stückchen weitergehen und auch so ein bisschen mehr an die, wie kann ich, wenn ich dieses Selbstbewusstsein, dieses Charisma, wenn ich das habe, wie kann ich das dann auch nutzen, um vielleicht mich selber vor die Kamera oder nach außen zu bringen, dieses noch mehr in die Sichtbarkeit, wie, dass ich mich auch traue, von der Welt vielleicht mich auch im Internet zu zeigen, so dieses, da zieht's mich gerade so ein bisschen hin. Also mal schauen, wie das so in Zukunft wird.
Oh, spannend. Ja, ich habe in deiner Story dazu so eine Abfrage gesehen, habe schon gedacht,
Ja.
wenn da sich vielleicht viele melden, die da Interesse dran haben, dann
Ja.
gibt es vielleicht noch einen Online-Kurs in Zukunft von dir.
Mal schauen. Erstmal habe ich an so einen Workshop gedacht, den würde ich gerne jetzt so kurz vor Weihnachten auch mal machen. Ich sage, das ist so mein Experiment, um zu schauen, ob meine Community Lust darauf hat, auf das Thema. Und dann schauen wir weiter. Genau.
Schön. Also ich finde
Ja.
deine Arbeit sehr toll und sehr unterstützenswert und wünsche dir dafür alles, alles Gute. Und
Danke schön.
danke mich ganz herzlich für das Gespräch. Möchte dein Buch nochmal an der Stelle empfehlen und vor allem allen voran dein Instagram-Kanal Frau Charisma, da findet man dich. Und die vielen, vielen, es sind ja unfassbar viele Videos inzwischen, oder? Wie viele sind
Oh, ich weiß es gar nicht.
Ja.
Ich habe schon viele auch mal archiviert gehabt, weil es mit der Musik da mal was gab, diese The Thematik, aber ich meine, es waren schon über 200 Beiträge jetzt online.
Also das lohnt sich, da vorbeizuschauen zu
Ja.
Themen rund um die Frage, wie wir charismatisch wirken können. Christina Thiessen, vielen herzlichen Dank.
Ich danke auch, Hanna. Danke.